Wenn ich die Predigt heute mit einem einzigen Wort zusammenfassen sollte, und das ist sozusagen das Mindeste, was man oder was ihr hoffentlich dann auch alle behalten werdet, dann würde ich das mit dem Wort Denken zusammenfassen. Oder vielleicht würde es auch das Wort Gesinnung etwas besser treffen. Es ist vielleicht nicht so ganz offensichtlich, wenn wir diesen Text, den ich jetzt gleich lesen werde, aus Epheser studieren und gleich auf die Idee kommen, dass es hier tatsächlich um das verstandesmäßige Denken geht. Also nicht ein paar Dinge aus der Bibel wissen oder eine gefühlsmäßige Erfahrung, sondern wirklich ein Denken mit dem Verstand. Es geht ums Lernen und auch um das, was danach kommt. Aber es geht in diesem Text tatsächlich um das Denken oder um unsere Gesinnung, also um die Art, wie wir denken. Und das ist von sehr, sehr entscheidender Bedeutung, sogar sehr großer Bedeutung. Und das wollen wir uns heute etwas intensiver anschauen. Lasst uns gemeinsam lesen Epheser Kapitel 4, die Verse 17 bis 24. Ich werde allerdings nicht ganz bis zum Schluss das auslegen, sondern eher bis zum Vers 20, etwas 21. Epheser Kapitel 4, Vers 17 bis Vers 24. Ich möchte kurz erinnern, in Kapitel 4 begann Paulus dieses Kapitel mit den Worten, dass er uns ermahnt, einen würdigen Wandel zu führen. So ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Wir, die wir berufen sind in die Nachfolge von Jesus Christus, sollen auch einen würdevollen Wandel führen, Lebensführung haben. Und nun spricht er wieder von diesem Wandeln, von der Lebensführung ab Vers 17 und er sagt jetzt Folgendes. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es ja auch Wahrheit ist in Jesus, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierde verderbte, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Nun, das sind mal wieder so typisch, wie Paulus schreibt, ziemlich lange Sätze, die man erstmal auseinanderpflücken muss, um ein Verständnis dafür zu haben, was er denn tatsächlich sagt. Aber eigentlich glaube ich, ist die Hauptaussage ziemlich schnell getan. Also wandelt nicht so wie die übrigen Heiden. Und das ist hier erstmal der Hauptsatz dieses langen Satzes. Aber was Paulus hier noch viel mehr tut, ist nicht zu sagen, was wir tun sollen oder nicht tun sollen, sondern er gibt eine Erklärung ab. Die vielen Dinge, wo er sagt, ihr sollt nicht lügen, ihr sollt der Wahrheit sagen, ihr sollt Gutes reden, ihr sollt nicht zornig sein und all die Dinge, die kommen ab Vers 25. Da kommt eine ganze Menge von vielen Charaktereigenschaften von Christen, wie sie sein sollen. Aber hier in diesem Teil, wo er sagt, wandelt nicht wie die übrigen Heiden, also die Ungläubigen, da spricht er erst einmal nichts von guten Eigenschaften von Christen, sondern er erklärt etwas. Und das ist das, was wir genauer betrachten wollen. Er schildert sozusagen ein Grundproblem und was er dann als nächstes macht, ist, er bietet eine Grundsatzlösung. Lösung, also ein Grundsatz. Erst sagt er, das ist das Problem, das ist das Grundproblem, daher kommen all diese Schwierigkeiten von den ungläubigen Menschen, weshalb sie nicht in der Lage sind, wirklich nachhaltig gut zu leben, wie Gott es möchte. Und das andere, das ist die Grundsatzlösung von dem Problem, wie man es erreichen kann, tatsächlich so zu leben, wie wir leben sollen. Und zwar so, wie Jesus Christus selbst gelebt hat. Und entsprechend möchte ich die Predigt teilen in zwei Teile. Ja, in zwei Teile. Also einmal das Grundsatzproblem, lebe nicht wie die Ungläubigen. Und auf der anderen Seite die Grundsatzlösung, das Leben der Gläubigen, also wie Christus leben. Nun widmen wir uns einmal diesem Grundproblem, das die Ungläubigen haben. Der Befehl, sagte ich schon, ist sehr eindeutig. Lebe nicht so, du bist ein Christ, du bist jemand, der Christus nachfolgt, der von Gott verändert wurde zu einem anderen Leben. Und nun kannst du nicht genau so leben wie die übrigen Heiden, die in Unmoral leben, die Gott nicht kennen, die von Gott vielleicht sogar nichts wissen wollen, die ganz eigene Philosophien und Weltanschauungen haben. Paulus unterstreicht es sehr stark und sagt, ich bezeuge es nun. Ja, also, oder man könnte es sogar übersetzen mit, ich beschwöre euch. Ich rede mit großem Nachdruck, tut es nicht. Und im Herrn tut er das. Also nicht, das ist seine eigene Meinung, sondern es ist Gottes ganz großer Auftrag an seinen Nachfolger, an alle, die sich Christen nennen. Oder ich würde vielleicht genauer sagen, an alle, die wiedergeboren sind, die ein neues Leben in Christus haben, leben nicht so wie die Ungläubigen, wie die übrigen Menschen, die nicht Gott kennen. Lebe nicht so. Du hast früher so gelebt, aber jetzt nicht mehr so. Das ist der Befehl, das ist der Auftrag. Das ist sozusagen das Gegenstück von dem, was Paulus am Anfang des Kapitels sagte, als er sagte, ihr sollt eurer Berufung würdig leben. So, das ist klar. Aber dann geht Paulus nicht über und reiht eine ganze Menge von Dingen auf, die man tun sollte, sondern er sagt auf einmal eine ganze Menge von diesen Menschen, von diesen anderen Heiden, wie er sie nennt, ja die übrigen Heiden, von diesem gottlosen Leben, wie es überhaupt dazu kommt. Und indem er das tut, indem er aufzählt, wie es dazu kommt, dass die Menschen so leben, all die anderen Menschen um uns herum, gibt er uns auch die Grundsatzlösung, indem er sagt, und das musst du tun, wenn du nicht so leben willst. Und das lass uns einmal heute genauer betrachten. Das Problem, der Lebensstil, das würde ich so als Unterpunkt nehmen. Der erste Unterpunkt ist der Befehl, wandle nicht wie die übrigen Heiden. Und den zweiten Unterpunkt unter diesem Leben nicht wie die Ungläubigen, würde ich sagen, das Grundproblem. Und dann kommt auch noch der Ursprung des Grundproblems und auch die Auswirkungen des Grundproblems. Jetzt der zweite Unterpunkt, der Lebensstil der Heiden entspricht ihrer Gesinnung. Schaut einmal in Vers 18, in Vers 17, was er von den Heiden sagt. Paulus sagt, ihr sollt nicht so leben, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und genau das müssen wir jetzt einmal genau betrachten. Nichtigkeit ihres Sinnes. Also das heißt, diese Heiden, sie leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Und was bedeutet das? Nichtigkeit ist etwas, das vergänglich ist. Etwas, das nicht ausdauernhaft da ist. Ja, dieses Wort wird nicht oft benutzt im Neuen Testament. Es wird nochmal in Römer 8,20 benutzt. Die Vergänglichkeit der Schöpfung. Nun, das, was wir hier sehen, das vergeht. Egal wie lange eine Schildkröte lebt, irgendwann stirbt sie. Egal wie lange ein Baum lebt, irgendwann stirbt er. Und die ganze Erde wird eines Tages in der Art, wie wir sie heute sehen, vergehen. Wie genau, darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. 2. Petrus 2,18 ist ein Kapitel, wo sehr stark von den Irrlehrern gewarnt wird und wo sie charakterisiert werden. Und dort heißt es, dass diese Irrlehrer leere Reden führen. Da steht genau dieses Wort. Es ist leer. Die Reden, also das, was sie sagen, das bedeutet nicht viel. Es sind so oberflächliche Dinge. Irgendwie heizt das vielleicht ein bisschen auf, gibt gute Gefühle. Aber ihre Worte haben nicht wirklich tiefes Gewicht. Sie sind nicht Wurzel, sie sind leer. Und das ist das, was dieses Wort hier heißt. Jetzt müssen wir uns aber fragen, was ist denn leer oder vergänglich? Er sagt, diese Heiden, sie leben, er sagt nicht, in leeren Taten oder in vergänglichen Vergnügungen. Sondern was er hier sagt ist, diese Heiden, sie leben in vergänglichen Denkmustern. Sinne, hier ist das Wort Sinne. Das Wort Sinne, das hier gebraucht wird, das heißt nichts anderes als Denken, Gesinnung, Verständnis. Er sagt, dass ihr Denken vergänglich ist. Okay, mal die Gegenfrage. Hat jemand von euch ein Denken, von dem er sagen würde, das ist ewig? Also so wie ich denke, das ist felsenfest, da wird kein Wind diesen Gedanken umstoßen. Okay, das ist das Grundproblem. Ja. Das ist das Grundproblem, mit dem die übrigen Heiden, aber mir scheint es, dass ihr auch ein bisschen damit ein Problem habt. Aber das ist das Grundproblem, das die übrigen Heiden haben. Ihre Denkmuster, ihre Gedankengänge, ihr Sinnen, ihr Nachdenken ist vergänglich. Es bleibt nicht. Mal ist eine Idee groß im Kommen, alle reden davon und irgendwann ist diese Philosophie dahin und keiner spricht mehr davon. Das, was die Griechen damals, die griechischen Philosophen, als die Weltanschauung und als die Lösung ansahen, sehen wir heute nicht mehr als Lösung an. Ja, es gibt vielleicht ein paar Worte, die sie damals gesagt haben, die wir heute wiederholen. Es gibt einige Denkmuster, die sie haben, die wir heute auch noch in unserer Kultur drin haben. Vor allem Aristoteles hat unser mitteleuropäisches Denken sehr stark geprägt. Das wisst ihr alle gar nicht. Vielleicht auch doch, weiß ich nicht, wie gut ihr euch damit auskennt. Aber Aristoteles hat unser Menschenbild, die Sache mit Geist, Seele, Leib zum Beispiel, ja, griechisch-philosophisches Denken kommt nicht aus der Bibel, dass wir aus drei Teilen bestehen, sozusagen. Das ist jetzt auch nicht wichtig, darauf kommt es nicht an. Ich wollte nur sagen, dass viele dieser Weltanschauungen, dieser Art, wie Menschen denken, sie entstehen und sie vergehen wieder. Es war eine Zeit, da war eine Sache sehr richtig, und heute redet man nicht mehr davon von richtig. Dinge, die früher verboten waren, für die es Strafe gab, die sind heute erlaubt, weil man anders denkt über die Sache. Und wenn jemand das Gegenteil tut, dann wird er dafür bestraft. Man müsste ja manchmal denken, ja, die Welt weiß auch nicht so recht, was sie will. Aber jede Generation, und das ist interessant, glaubt, wir haben jetzt endlich die vernünftige Denkart gefunden. So wie wir denken, das ist aufgeklärt, das ist ausgereift, so ist es richtig. Ja? Und ich bin mir sicher, wenn wir alle nicht mehr da sind und unsere Nachkommen, unsere Kindeskinder in der Schulbank sitzen, dann werden sie die Menschen damals im 21. Jahrhundert auch nicht für die hellsten halten. Also, das ist unser Grundproblem. Das Denken ist vergänglich. Unser Denken ist irgendwie, da stimmt etwas nicht. Also nun sagt Paulus, wie es dazu gekommen ist. Das heißt, Paulus geht jetzt dem Ganzen auf den Grund und nennt den Ursprung der nichtigen Gesinnung, also dieses vergänglichen Denkarten. Warum ist das Ganze eigentlich so vergänglich? Warum ist das so nichtig und bedeutet nicht viel, also eine kurze Zeit ja, aber dann wieder nicht mehr. Warum? Nun sagt Paulus Folgendes, er gibt einige Charakteristika von diesen Heiden, wie sie leben. Diese Charakteristika, die baut er in einem So, es geht bis zum Ursprung und dann geht er weiter bis zur, was daraus kommt, bis zur Auswirkung. Will ich das jetzt nicht so alles Schritt für Schritt ausführlich darlegen, nur in groben Schritten. Er sagt, also einiges der Charakteristika, Vers 18, ihr Verstand ist verfinstert und sie sind entfremdet dem Leben Gottes. Das heißt, ihr Verstand ist verfinstert. Sie können nicht klar denken, so wie ihr nicht in der Nacht in einem Auto fahren würdet können, das kein Licht hat. Das wäre gefährlich, wäre schwierig. Und wenn der Mond die Straße ein bisschen leuchtet, dann würden wir nur sehr langsam vorankommen. Wir sehen nur ganz kurz vor uns. Wir sehen nicht weit genug. Und genauso sagt Paulus, ist ihr Verstand, ihr Denken verfinstert. Sie denken, die sehen nur kurz. Das heißt, er sagt nicht, die Ungläubigen sind alle dumm. Oder sie würden nicht intellektuell denken können. Er sagt nicht, da gibt es keine hellen Köpfe, keine schlauen Leute. Sondern es geht hier aus geistlicher Perspektive, aus der Sache der Welt- und Lebensanschauung, wie Gott die Welt sieht. Es geht um wesentliche Dinge des Lebens, nicht um, dass jemand nicht Fakten verstehen kann oder nicht denken würde können. Aber er sagt, wenn es um das Leben mit Gott geht, wenn es um die Weltanschauung geht, wenn es darum geht, herauszufinden, was ist gut und was ist schlecht, was ist richtig und was ist falsch, dann ist ihr Verstand verfinstert. Sie sind einfach nicht in der Lage. Und sie sind entfremdet dem Leben Gottes. Das heißt, das Leben, wie Gott es will, wie Gott es mal bestimmt hat, als er die Welt geschaffen hat, dem sind sie entfremdet. Sie haben keinen richtigen Bezug mehr dazu. Sie sind Fremde geworden. So wie Verwandte, die sich trennen. Der eine zieht weg und man hat keinen Kontakt mehr. Und irgendwann ist man sich fremd geworden. Man sagt vielleicht noch, ach ja, das ist Onkel Hans und das ist Tante Bertha. Ich weiß, wer das ist, aber eigentlich weiß ich nichts von denen. Eine Entfremdung. Und er sagt, diese Menschen, sie haben einen verfinsterten Verstand, sie sehen also nicht klar, was Gott könnte gewollt haben oder was richtig ist. Welche Weltanschauung ist die richtige? Und was Gott betrifft, das Leben mit Gott, wie Gott sich das mal gedacht hat, da sind sie fremd. Also, kein Bezug mehr dazu. Eigentlich wissen sie nicht so wirklich, was Gott will. Also sagt, das ist ihr Charakteristikum, das ist ihr Problem. Und woher kommt das her? Wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Wenn wir schon ab und an dabei sind zu lernen, wie man eine Bibel auslegt, eine Bibelstelle, dann möchte ich euch einmal auf ihr wisst ja, wenn wir das dann mal an den Dienstag machen, dann frage ich immer wieder danach, worauf wird hier Betonung gelegt? Worauf wird hier Wert gelegt in einem Abschnitt? Und wir sehen es unter anderem daran, ob es sprachlich darauf Wert gelegt wird, wie das am Anfang ist. Ich sage und bezeuge im Herrn, ihr sollt nicht wandeln wie die anderen. Ja, das war eine starke Unterstreichung dieses Wortes, das wir benutzt, bezeugen und im Herrn. Auf der anderen Seite sind Dinge, die immer wieder wiederholt werden, etwas, worauf der Schreiber eine Betonung legt. Und jetzt achtet mal darauf, in dieser kurzen Zeit, das Wort Sinnes, Nichtigkeit ihres Sinnes, Verstand verfinstert, und sie sind unwissend. Hier wird in zwei Versen dreimal etwas über das Wissen, über das Denken gesagt. Und die Worte sind durchaus, also Verstand und Sinnes sind miteinander verwandte Worte. Dann gibt es aber auch noch weiter in Vers 21, wie es Wahrheit ist in Jesus. Ihr seid in ihm gelehrt worden. Hier geht es um das Lehren, um das Gelehrtwerden sein. Und in Vers 23 wieder Gesinnung. Wir müssen erneuert werden in unserer Gesinnung. Also dieser Abschnitt hat ganz oft Worte, die über das Wissen, über das Denken und um das Verstehen gehen. Und deswegen weiß ich, dass das Grundproblem, das Paulus hier anspricht, muss etwas mit Verstehen, mit Denken zu tun haben. Also das Leben als Christ ist nicht eine Gefühlssache, ist nicht eine Sache, die man einfach nur so hinterhertrottelt und etwas macht, was einem gesagt wird. Hier geht es ums Verstehen, nicht um viele Faktenwissen, sondern um etwas Verstehen und Erlernen. Aber dazu möchte ich später etwas mehr sagen. Also, diese Heiden, Paulus sagt, also die übrigen Heiden, ihr seid jetzt gläubig geworden, sie sind Christen geworden, und die anderen in Epheser, die waren Heiden, die haben Götzen angebetet. Und er sagt, sie, ihr Verstand ist verfinstert, sie sind entfremdet dem Leben Gottes, weil sie unwissend sind. Sie haben einfach nicht das Wissen, das sie bräuchten. Also sagt mir bitte niemals, Wissen sei unwichtig. Und dann sagt er noch etwas, warum haben diese Leute eigentlich kein Wissen? Warum sind sie unwissend? Weil sie nicht Bibel studiert haben? Ja, und da ist die Schlussfolgerung falsch. Wir würden sagen, wenn jemand etwas nicht weiß, ist es deswegen, weil er es nicht gelernt hat. Das ist ja nicht ganz verkehrt. Ne? Wenn jemand in der Schule etwas nicht weiß, ist es meistens deswegen, weil er es nicht gelernt hat. Sei es nun, dass er zu faul war oder dass der Lehrer zu unfähig war, es beizubringen. Aber er hat es nicht gelernt und dann weiß er es nicht. Aber hier sagt Paulus, warum wissen sie nicht? Wegen der Verhärtung ihrer Herzen. Das sind Menschen, die von Gott gehört haben, oder sie hätten Gott wenigstens erkennen können und wissen, es gibt einen Gott. Wir sehen um uns herum die ganze Schöpfung und die Brillanz dieser Erschaffenen. Das Herrliche, dieses Gewaltige, wir können Gott in seiner Macht und Weisheit erkennen. Vielleicht nicht viel mehr, vielleicht nur das, aber wenigstens das. Und anstatt, dass sie Gott anbeten, haben sie Götter angebetet. Anstatt, dass heute diese Menschen diesen Gott, diesen Schöpfer verherrlichen, selbst wenn sie es nicht genau wissen, wer dieser Gott ist, aber statt, dass sie diesen Gott anbeten und ihn verherrlichen, kümmern sie sich viel mehr um andere Dinge des Lebens, andere Götzen. Ja, also der Fußballgott ist bekannt, also der Götzenfußball, kennt ihr alle ganz gut, ne? Und der Gott Arbeiten und Karriere ist auch nicht so unbekannt. Aber es gibt ja noch andere Götter, wenn man das so im Bilde nennen möchte. Das sind natürlich nicht Skulpturen, die wir stehen haben bei uns in den Häusern und die wir anbeten, vor denen wir uns niederfallen. Es sind eher Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns Sicherheit geben, dass sie uns helfen können, dass sie uns irgendwie Glück oder Segen bringen. Geld beispielsweise. Versicherungen. Da sagen wir, ja, jetzt sind wir sicher, alles gut. Vielleicht, weiß ich nicht, irgendwelche Stars, die machen uns glücklich. Wenn wir deren Musik hören, dann sind wir so glücklich und dann, wenn unsere Mannschaft gewinnt, sind wir auch wieder ganz happy. Das sind so etwas wie Götzen, so könnte man das sagen. Nun, Paulus sagt, diese Menschen hier, die haben ein verhärtetes Herz. Obwohl sie von Gott wissen, schreibt er an die Römer, haben sie ihn doch nicht geehrt, sondern eher das Geschöpf. Die Menschen verehren andere Menschen, so wie Stars, Schauspieler, Sportler, mehr als Gott. Sie sind eher bereit, Zeit und wunderbare Beschreibungen für einen Menschen zu investieren, als für Gott. Es kommt häufiger vor, dass wir in den Schulen oder auf der Arbeit von irgendeiner großen Errungenschaft oder von einem sensationellen Sportereignis reden, wie da jemand grandios ein Tor geschossen hat oder einen neuen Weltrekord aufgestellt hat oder was für ein Lied jemand wieder gemacht hat, als dass wir die Werke Gottes besprechen. Das sind so, da können wir uns prüfen, wo unsere Schwerpunkte sind. Worum geht es tatsächlich in unserem Leben häufiger? Statt dass wir dem Schöpfer Gott die Ehre geben, geben wir Ehre dem Geschöpf. Nun, Paulus sagt, eigentlich hätten sie es tun können, wenigstens Gott die Ehre geben, aber sie tun es nicht, weil ihr Herz verhärtet ist. Du sagst ihnen das Evangelium, du sagst ihnen von Gott, aber sie machen ihr Herz hart und sagen, eigentlich will ich mit Gott nichts zu tun haben. Oder ein bisschen ist okay, ja, das reicht. Vielleicht zu Ostern und zu Weihnachten zum Gottesdienst gehen, ach, vielleicht sogar jeden Sonntag, aber mein ganzes Leben Gott zu geben und zu sagen, mein Leben gehört Gott, er kann damit machen, was immer er will. Er kann sagen, Andreas, du gehst morgen nach Papua-Neuguinea, um mein Evangelium zu erzählen. Ich sage, ja, Herr, mache ich. Er sagt, Andreas, morgen wirst du von all deinen Ämtern abgesetzt und dann musst du ganz niedrige Arbeit tun, nur noch putzen ist für dich da und du sollst mich dadurch verherrlichen, dass du immer noch glücklich bist. Oder, ja. Und ich würde sagen, ja, Herr, mache ich, kein Problem. Es wäre für mich ein Problem. Nur so nebenbei. Das ist, heißt es aber, was es heißt, wenn mein Leben Gott gehört, vollständig Gott gehört. Und dagegen verhärten sich die Menschen. Und ich hoffe, die Christen nicht. Ich meine, es fällt ihnen auch nicht immer leicht, zu tun, was Gott will, aber die Lösung kommt noch. Aber das ist das Problem dieser Heiden, dieser Ungläubigen. Sie verhärten sich dagegen und sagen, Gott, nein, nimm nicht alles von mir. Also ich will selbst über mein Leben bestimmen. Ich will selbst entscheiden, was für mich gut ist und was für mich schlecht ist. Und meine Meinung, was gut ist und was richtig ist, die hat Gewicht. Die zählt viel. Ja, das ist wieder, oder unser Denkmuster, das, was wir denken, was wir meinen, das zählt viel. Also das ist das Grundproblem. Dort geht es hin, dass der Mensch, wenn Gott sagt, mein Wort, das, was ich sage, das ist absolut gültig, sagt der Mensch, nein Gott, ich werde selbst entscheiden. Ich möchte selbst für mein Leben entscheiden und ich habe das Gefühl, dass dieser Weg der bessere ist. Also mache ich das. Und mir scheint, dass jene Entscheidung eine bessere ist. Also werde ich die tun. Das ist so, wie wir Menschen denken. Wir fragen nicht so oft nach Gott. Und Paulus sagt, das ist das Grundproblem. Weil sie ihr Herz verhärten, sich, also sagen, ich entscheide für mich selber. Deswegen sind sie unwissend. Sie nehmen ja das, was Gott ihnen sagt, durch die Bibel nicht für wahr. Sie glauben das nicht ganz. Also bleiben sie unwissend in Bezug auf Gott. Diese Unwissenheit verfinstert ihren Verstand. Das heißt, sie können nur ganz kurz sehen, als würden sie mit einer Taschenlampe Auto fahren. Und eigentlich wissen sie nicht so genau, ob sie den richtigen Weg haben oder nicht. Sie sind dem Leben mit Gott, weil sie immer für sich selbst entscheiden, sind sie dem Leben Gottes entfremdet, ganz weit weggekommen von ihm. Und dann sagt Paulus, das ist das, was man zusammenfassen kann, Nichtigkeit ihres Sinnes. Das ist die Vergänglichkeit ihres Denkens. Wo führt das hin? Das ist das, was er jetzt Vers 19 weiter sagt. Und wenn sie dann so abgestumpft sind, ja, all ihr Empfinden verloren haben, Empfinden für Gott, etwas göttlich, was rein, was heilig ist, dieses Empfinden dafür stumpft ab, es geht weg, es verliert sich mit der Zeit, dann tun sie, was sie wollen. Sie haben keine Zügel mehr, kein Gesetz, das, dem sie gehorchen. In der Zügellosigkeit ergeben sie sich in jeder Art von Unreinheit. Was immer sie wollen, tun sie. Ob Gott das für gut sieht oder nicht, das ist ihnen dann irgendwann völlig egal. Sie tun, was sie wollen. Paulus beschreibt das hier mit den Worten, dass sie in jeder Art von Unreinheit hineinkommen mit unersättlicher Gier. Dieses Wort für Gier wird in der Regel mit Habgier übersetzt. Haben, genießen, erleben wollen. Egal, ob das jetzt moralische Sachen sind oder ob das irgendwelche Geldsachen sind oder ob das irgendwelche Gefühlssachen sind. Wir wollen das haben, was wir wollen. Wonach wir uns so fühlen. Ja? Wonach unsere Gier steht. Ja, Gier hört sich schlecht, wir sind alle nicht gierig. Nein, oh, niemals, niemals. Gierig sind wir nie, wir wollen nur haben. Wir wollen erleben. Wir wollen genießen. Und es ist nicht so, dass Gott uns nichts gibt. Es ist auch nicht so, dass Gott uns nichts zum Genießen gibt. Aber das hier, wovon Paulus spricht, ist ein Genießen, ein habgierig sein, ein Wollen, das nicht von Gott kommt, also das losgelöst ist von göttlichen Regeln. Völlig losgelöst von Gottes Maßstäben, wie Gott die Welt geschaffen und gedacht hat. So wie wir es für richtig und für gut halten in unserer mitteleuropäischen westlichen Welt. So wollen wir es leben. Dafür sind wir bereit zu kämpfen. Für Gottes Ansichten sind nicht viele Menschen bereit zu kämpfen. Das ist das Grundproblem. ist ein Grundsatzproblem. Wenn wir jetzt aber ein Grundsatzproblem haben, also ich würde das Grundsatzproblem mal vielleicht so zusammenfassen, es ist eine Lebensführung, die durch vergängliche, nicht tragfähige Überlegungen gekennzeichnet sind, weil der Verstand nicht die bleibenden, zuverlässigen Wahrheiten kennt. Ja, also es ist eine Lebensführung, die die vergängliche, nicht tragfähige Überlegungen zugrunde hat, weil der Verstand nicht die bleibende, zuverlässige Wahrheit kennt. Und wenn das jetzt unser Grundsatzproblem ist, dann brauchen wir auch eine Grundsatzlösung. Natürlich sagt Paulus nicht, das ist das Grundproblem der ungläubigen Menschen und auch all derjenigen, die Christen sind, also sich Christen nennen, aber nicht nach Gottes Willen fragen. Wenn Paulus dieses Problem anspricht, dann wird Paulus garantiert eine Lösung anbieten. Und die Lösung besteht nicht darin, dass Paulus jetzt eine ganze Reihe so einen Katalog an Eigenschaften sagt, die wir tun und machen sollen. Ab Vers 25 kommt das tatsächlich. Da hat Paulus eine ganze Menge und wir werden uns sehr intensiv damit beschäftigen, weil wir lernen müssen, wie sollen wir leben, was sollen wir tun, was sollen wir lieber lassen. Aber bevor Paulus den ganzen Katalog aufschreibt, was wir dann am Ende sagen, Paulus, tut mir leid, ich kann es sowieso nicht, ich schaffe es nicht, gibt Paulus die Grundsatzlösung. Und die müssen wir verstehen. Die müssen wir verstehen, um dann auf dieser Boden der Lösung tatsächlich aufbauen zu können, unseren ganzen Charakter, unsere Veränderung in das Bild von Christus. Und jetzt sagt Paulus, und er macht es uns nicht ganz einfach, jetzt sagt Paulus auch nicht, ihr aber sollt das und das tun, sondern er sagt, ihr aber, Vers 20, bitte lest mit. Diesen Vers müsst ihr wissen, wo der bei euch in der Bibel steht. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Nun, warum sagt Paulus hier nicht einfach, ihr aber sollt des Christus würdig leben? Also er wiederholt das, was er in Kapitel 4, Vers 1 schon gesagt hat. Warum sagt er hier nicht einfach, aber ihr sollt nicht so schamlos, zügellos leben? Warum sagt er hier, ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt? Nun, ich hatte euch vorhin schon gesagt, dass es hier auffällt, wie oft Paulus auf Worte, die mit Verstand zu tun haben, spricht. Ja? Sinn, Verstand, Unwissenheit. Und hier sagt er, ihr aber habt Christus nicht so gelernt. Die deutschen Übersetzungen sagen in der meistens kennengelernt. Die unrevidierte Elberfelder, die sagt ja tatsächlich, ihr aber habt Christus nicht so gelernt. Und hier geht es tatsächlich ums Lernen. Das Wort, das hier steht, meint nicht, dass wir Jesus kennengelernt haben, wie wir einen neuen Nachbarn kennenlernen. Wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme und am Zaun 3 Minuten mit meinem neuen Nachbarn rede, dann komme ich nach Hause und sage meiner Frau, ich habe heute unseren neuen Nachbarn kennengelernt, der heißt übrigens Müller, ist 1,80 groß und hat schwarze Haare. So, habe ich ihn kennengelernt. Ne? Vielleicht sage ich noch, er redet sehr viel oder sehr wenig, schnell oder langsam, oder ist sehr interessiert an Gartenarbeit oder hat uns eingeladen, was auch immer. Und so können wir Jesus, so haben fast alle Menschen mal Jesus kennengelernt. Ne? Sie gehen Weihnachten in die Kirche oder Ostern und dann hören sie davon, dass Jesus geboren wurde für uns Menschen, für unsere Sünden. Und sie hören dann auf Ostern, dass Jesus gestorben ist. Und sie kommen vielleicht noch an anderen Feiertagen zwischendurch. Sie wissen etwas von Jesus und sagen, ja, ich habe Jesus kennengelernt. Vielleicht sagt jemand sogar, ich habe heute eine Erfahrung gehabt, dass Gott mich bewahrt hat vor einem Unfall. Ich habe Gottes Wirken kennengelernt. Mag sein. So, jemand, der etwas religiös ist. Aber das Wort hier, da geht es nicht um so ein etwas oberflächliches Kennenlernen. Hier geht es mehr um ein Lernen, wie zum Beispiel eine neue Sprache lernen. Ja? Ich würde euch mal alle einladen, Englisch zu lernen, die ihr das noch nicht so gut könnt. Und dann lernt ihr mal Englisch in den nächsten 3 Jahren. Oder schafft ihr das in einem Jahr? Ja. Welcher jemand, der glaubt, in 1, 2 Jahren gut Englisch zu? Ja, die schon begonnen haben, die haben Vorteile. Aber wenn man neu anfängt, in einem Jahr eine Sprache zu lernen, das ist ein bisschen hart. Also ich glaube, das ist schwer. Das kriegt man nicht so einfach hin. Das ist aber das, worum es hier geht. Um dieses Jesus-Lernen. Hier geht es um ein Lernen, das tatsächlich Studieren, Mühe, Arbeit kostet, und wo du nicht sagst, ich bin nach einer Woche fertig. Wo du auch nicht sagst, ich habe das Buch einmal durchgelesen und ich weiß es jetzt. Niemand von euch wird, wenn er ein Englisch-Grammatikbuch durchgelesen hat, die englische Grammatik kennen. Und mit Sicherheit wird er sie auch nach dem 3. Mal durchlesen nicht kennen. Das schafft keiner, egal wie begabt er ist. Also es mag sein, dass es Einzelne in der Welt gibt, die das können. Aber von allen normal super schlauen Leuten, die ein IQ von 130 haben, die schaffen es nicht. Sie müssen tatsächlich diese Regeln studieren. Sie müssen die fremden Worte immer wieder wiederholen. Nun sagt Paulus, in diesem Sinne von Lernen, von Studieren, ihr habt Christus nicht so studiert. Also als ihr Christus studiert habt, als ihr Jesus gelernt habt, dann habt ihr nicht gemerkt, dass er so gelebt hat wie die anderen Heiden, dass er so gedacht hat wie die anderen Menschen auf der Welt. Wenn wir Gott studieren, durch die ganze Bibel hindurch, 1, 2, 3 und ein 10. Mal lesen, wenn wir darauf stehen bleiben, überlegen, wenn wir das da vorne mit dem da hinten vergleichen und gucken, wie ist Gott denn nun tatsächlich? Warum denkt er hier so und hier anders? Und ach nein, das ist ja immer noch das Gleiche. Wenn du so wirklich Gott studierst, dann wirst du merken, wenn Gott einmal eine Sache gesagt hat, dann zählt die 5000 Jahre immer noch. Und wenn Gott damals schon gesagt hat, Menschen, wenn ihr so und so lebt, wird das und das kommen, und du die Gesellschaft von heute anschaust, musst du sagen, wow, das ist immer noch das Gleiche. Dann lernst du irgendwann zu verstehen, wenn du nicht einen verblendeten Verstand hast durch deine Vergnügungen und du nur das andere wahrhaben willst, wenn du wirklich ehrlich bist und in der Lage bist, zu gucken, was Gott macht, dann wirst du merken, das ganze Denken, wie Gott denkt, seine Denkmuster, die sind sowas von perfekt vollkommen, die gelten immer. Das ist absolut wahr, was er dort sagt. Und deswegen sagt Paulus, ihr habt Christus nicht so gelernt, nicht so studiert, ihr habt das, wie die Menschen leben, an Christus so nicht gesehen. Ihr habt ihn doch studiert oder etwa nicht. Ungefähr so lautet umschrieben der 21. Vers. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es ja auch Wahrheit ist in Jesus. Also mit anderen Worten, ihr habt doch wirklich, das ist doch, stimmt doch. Also ihr habt doch wirklich so Jesus gelernt. Natürlich haben die Epheser damals auch nicht von Anfang an gleich alles gewusst. Und Paulus war ja einige Jahre in Epheser, er war ein guter Lehrer, er hat ihnen sehr viel von Gott erzählt. Und Paulus wusste doch, was die Epheser alles wussten von Gott, von Jesus. Und er sagt, es ist doch wirklich Wahrheit, es ist doch wirklich so, ihr habt ihn gelernt. Ihr seid in ihm gelehrt worden. Und das Denken Gottes ist anders. Also, um das noch einmal zusammenzufassen, das Denken ist das, was dich zu dem Menschen macht, der du sein wirst. So wie du denkst, so wirst du auch sein. Die Heiden, sie denken vergänglich. Sie denken in ihren eigenen Mustern und jede Generation hat das eigene. Es ist nichtig, das heißt, es bleibt nicht bestehen. Es führt von Gott weg und sie gehören nicht mehr zu Gott. Er sagt, ihr aber, ihr habt Christus doch gelernt, ihr habt ihn richtig kennengelernt, ihr wisst, wie er denkt. Und dieses Denken wird auch euch verändern. Das heißt, wie du denkst, so wirst du werden. Und dieser Grundsatz ist in unserer Gesellschaft heute gar nicht fremd. Es gibt so einen allgemein anerkannten Spruch, sehe einen Gedanken und du wirst eine Tat ernten. Sehe eine Tat und du wirst eine Gewohnheit ernten. Sehe eine Gewohnheit und du wirst einen Charakter ernten. Und dieser Spruch, der nicht aus der Bibel kommt, aber sehr biblisch, also inhaltlich sehr biblisch ist, zeigt doch, dass die Menschen schon früher sich Gedanken gemacht haben und selbst unabhängig von der Bibel, wenn Gott es ihnen zu erkennen gibt, verstehen sie, das Denken beeinflusst uns. Das, womit du dich beschäftigst in deinem Leben, das wird dich beeinflussen. Und zwar nicht von einmal. Wenn du einmal etwas anderes gedacht hast, dann wirst du sofort das werden, was du denkst. Aber das, was uns immer wieder in unseren Gedanken beschäftigt, da biegen wir uns langsam hin. Und das ist so. Stellt euch einmal vor, ich möchte euch die Tragweite dieses Inhalts einmal vor Augen führen. Stellt euch einmal vor, was ihr so alles gedacht habt in diesen letzten 3 Monaten, also in den ersten 3 Monaten in diesem Jahr. Da sind viele Gedanken durch euren Kopf gegangen. Ne? Wir können uns natürlich nicht an alle erinnern, aber so eine Menge Gedanken. Jetzt stellt euch vor, es würde ein Prophet zu euch kommen, der sagt, also lieber Mann, liebe Frau, liebes Kind, all das, was du in den ersten 3 Monaten in diesem Jahr gedacht hast, wirst du in den nächsten 3 Monaten also im nächsten Jahr machen. Also ja, alles, was du gedacht hast in den vergangenen 3 Monaten, wirst du im Jahr 2023 in den ersten 3 Monaten tun. Was würde in euch so vorgehen? Also, vielleicht sagt der eine, juhu, ich habe von einer Traumreise geträumt und endlich. Der andere wird sagen, oh Mann, das geht nicht. Wenn ich das tue, dann schäme ich mich im tiefsten Boden. Am besten, ich wandere jetzt schon aus, damit all diese Leute gar nicht erst sehen, was ich gedacht habe. Also wenn all eure Gedanken sichtbar würden, wenn all das, was ihr denkt, ihr auch tun würdet, das wäre schlimm. Wahrscheinlich, vielleicht auch traumhaft bei einigen, je nach, wir haben ja verschiedene Gedanken gedacht. Aber einfach nur, ich möchte euch die Tragweite, das Schwergewicht dieser Wahrheit deutlich machen. Das, woran ihr denkt, womit ihr euch beschäftigt, das prägt euch. Dieser Grundsatz schreibt auch Salomo in seinen Sprüchen, und ich habe vergessen, welcher Vers es ist. Das Herz des Menschen macht den Menschen. Also das Denken des Menschen, das Herz, das Innere des Menschen, das macht den Menschen aus. Das, was du denkst, das prägt dich. Und deine Gedanken, wenn du wirklich werden willst, wie Christus ist. Und wir reden ja hier von als wiedergeborene Gläubige, die wir aufgerufen sind, einen würdigen Wandel zu leben, die wir aufgerufen sind, uns verändern zu lassen in das Bild von Christus. Wir Menschen, wir Gläubige, haben hier eine ganz wesentliche Lösung, wie wir Christus ähnlicher werden können. Das ist eine Grundsatzlösung. Das ist nicht ein Tipp. Das ist nicht ein Trick. Etwas, um nur ein paar Dinge zu verstehen. Das ist eine Grundsatzlösung. Verändere dein Denken. Wir haben eine Aufforderung an die Römer, der gleiche Paulus, der diesen Brief an die Epheser schreibt, schreibt an die Römer 12, Vers 2. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Wie werden wir verwandelt? Weiß jemand, wie der Vers weitergeht? Lasst euch verwandeln. Also nicht mehr so, wie die übrigen Heiden leben, sondern lasst dich verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Durch die Erneuerung eures Denkens. Also die Verwandlung in das, wie Gott den Menschen haben will, was wir wirklich sein sollen, geschieht, indem wir eine Veränderung unseres Denkens erfahren. Und in Vers 23, also Epheser 4, Vers 23, der gleiche Abschnitt, wir werden aber nächstes Mal mehr darüber reden, heißt es, dass ihr dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung. Das ist das gleiche Wort, das hier steht, nur einmal so und einmal so übersetzt. Also, wenn du Christ wirst, bekommst du einen neuen Menschen. Du musst verändert werden in deinem ganzen Denken. Nun, ich kann euch eigentlich, das Beste, was ich euch mitgeben kann, ist, fang anders an zu denken. Und wenn du das schon angefangen hast, gut, tu es mehr. Nun ist aber die große Frage, wie schaffst du es, von deinen Gedanken, die du sonst immer hast, auf ganz natürlichem Weg, also logisch, so Dinge, die uns interessieren, wie schaffst du es, in deinem Denken immer göttlicher zu denken? Nun, das Beste, was du tun kannst, ist, dich einfach mit diesem Wort Gottes zu beschäftigen. Und zwar nicht nur, dass du Fakten über die Bibel lernst, sondern dass du den Gott der Bibel kennenlernst. Also beachtet nochmal, wie Paulus das hier sagt in Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so studiert. Ich übersetze das ganz bewusst einmal anders mit studieren. Also ihr habt ihn so nicht gelernt. Er sagt nicht, ihr habt nicht das über Christus gelernt. Oder ihr habt das von Gottes Willen so nicht gelernt. Sondern er sagt, ihr habt Christus nicht so gelernt. Also was wir wirklich studieren müssen, ist eine Person. Jesus Christus oder Gott den Vater, die müssen wir studieren. Und das wird unser Denken verändern. Je mehr wir uns mit Gott selbst beschäftigen und in Erfahrung bringen, wie er ist, umso mehr werden wir auch tatsächlich werden, wie er ist. 2. Korinther 3, 18, da heißt es doch, wir aber werden verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in das Bild durch den Heiligen Geist, in das Bild Gottes, indem wir auf Jesus schauen. Indem wir von ihm lernen und ihn selbst lernen. Ich möchte mit dieser Aufforderung schließen. Also dieses Denken der ungläubigen Menschen ist etwas, das vergeht. Es kann nicht wirklich göttliche Wahrheit enthalten. Es ist nichtig. Es sind nichtige Gedankengänge, irgendwelche Philosophien, Weltanschauungen, Denkmuster, Überzeugungen, Ideologien, und sie alle vergehen. Sie haben allesamt nicht wirklich die Wahrheit in sich. Vielleicht denkt ihr auch an dieses eine Beispiel, Marx soll das gesagt haben, er sagt, gebt mir 26 Soldaten und ich werde die ganze Welt erobern. Und er meinte damit 26 Buchstaben des Alphabets. Gebt mir die Buchstaben und ich werde sie zusammenfügen, ich werde die Menschen bilden, ich werde sie aufklären und ich werde damit die ganze Welt verändern. Nun, der Marxismus hat nicht die ganze Welt erobert, aber Teile der Welt, zumindest von der damaligen Sowjetunion, später China, wobei dort auch noch der Mao noch dazu kam, ist nochmal was anderes. Aber was wir heute wissen, ist, dass all diese kommunistischen Regime zerfallen sind. Und die sich gehalten haben, die haben sich in gewisser Weise verändert. Die ganze Menschheit hätte lernen können, dass mit Aufklärung, mit dieser Ideologie nichts zu gewinnen ist. Und so könnt ihr all die anderen Ideologien durchgehen. Alles andere, egal ob ihr den Kapitalismus, ob ihr die Demokratie, ob ihr die Monotheismus, nicht Monotheismus, sondern die Monarchien oder Diktaturen nimmt, All diese Dinge gab es in der Geschichte gegeben und all diese Dinge haben sich als nicht perfekt gezeigt. Wir können heute höchstens sagen, das geringste Übel ist das und das oder die beste aller Alternativen ist das und das. Aber die einzig wirkliche Wahrheit ist das, was Gott uns in der Bibel sagt und er selbst. Und das müssen wir studieren. Das müssen wir lernen und uns damit nähren. Und jetzt noch abschließend ein kleines Beispiel für diejenigen, die sagen, ich kann doch gar nicht so viel lernen und ich vergesse so viel. Und das ist, ach, jetzt noch studieren, ich kann ja nicht in die Bibelschule gehen. Nun, erst einmal, es geht nicht nur um ein Lernen, das du mit deinem Kopf lernst. Dieses Wort für Lernen wird auch sehr oft benutzt, um praktisch etwas zu lernen. Ja? Paulus sagt zum Beispiel, diejenigen, die, also Gläubige, die Witwen haben, die sollen zuerst für ihre Witwen sorgen. Sie sollen lernen, für ihre Angehörigen zu sorgen. Wir können heute übertragen und sagen, wir wenden es an, indem wir sagen, wir als Glaubensgeschwister sollen lernen, jetzt für unsere verfolgten oder aus dem Krieg flüchtenden Glaubensgeschwister zu sorgen. Ja, also wenn wir Christen, unsere Mitchristen aus der Ukraine zum Beispiel, würden fallen lassen und nicht für sie sorgen, das ist schlimm. Das ist ja schlimmer, als die Heiden es tun, würde man dann sagen. Und zu diesem sagt Paulus auch, sie sollen lernen, das zu tun. Also ihr merkt, lernen ist nicht einfach nur mit Kopf lernen, sondern auch praktisch tun und lernen. Also lernen, was richtig ist, lernen, was gut ist. Aber jetzt das Beispiel, mit dem ich schließen möchte, für diejenigen, die sagen, ich kann ja so nicht mehr viel studieren, ich vergesse alles. Es soll ungefähr sich so zugetragen haben, dass dann auch jemand zum Prediger nach vorne oder nach der Predigt sagt, ach, wissen Sie, Herr Pastor, ich vergesse alles und es lohnt sich ja eigentlich gar nicht, dass ich zum Gottesdienst komme und zuhöre. Ich habe zu Hause sowieso schon wieder alles vergessen, was du gesagt hast. Nun sagte er, dann könntest du mir einen Gefallen tun. Ja, kann ich gerne machen. Sag, ich habe hier einen Eimer und ich hätte gerne Wasser. Würdest du zum Fluss runtergehen und mir Wasser holen? Ja, sagt er, geht er. Er geht mit diesem geflochtenen Eimer zum Fluss und schöpft Wasser und geht zurück und merkt natürlich, weil der Eimer nicht aus Blech war, sondern geflochten, das läuft langsam raus, das Wasser. Und er kommt mit dem geflochtenen Eimer zurück, so ziemlich leer. Dann sagt der Pastor, okay, nicht schlimm, geh bitte nochmal. Okay, er wollte Gutes tun, ja, also verstehen konnte er schon nicht, was auf der Kanzel gesagt wird, oder glaubte er zumindest. Geht zurück wieder in den Fluss, holt das Wasser und bis er bei dem Prediger ankommt, ist wieder alles weg. Und das Ganze wiederholt sich ein paar Mal, und Schicht sagt, aber das macht doch keinen Sinn, das ganze Wasser immer zu holen, es läuft doch weg. Oh, sagt der Pastor, aber der Eimer war, als du das erste Mal Wasser geholt hast, schmutzig. Und jetzt, da du immer wieder Wasser geholt hast, ist er sauber geworden. Auch wenn du mir nicht wirklich Wasser bringen konntest, aber der Eimer ist sauber geworden. Und so ist es mit dir, wenn du auch alles vergisst, was auf dem Gottesdienst, was ich in der Predigt sage, indem du das hörst und dich darum bemühst, das zu tun, ja gut, danach hast du es vielleicht vergessen. Also das Wasser ist nicht mehr drin im Eimer, in deinem Herzen, in deinem Verstand. Aber dadurch, dass du dich damit beschäftigst während dieser Zeit, reinigt es dich. Es verändert dein Denken, deinen Verstand. Möglicherweise hast du keine Inhalte, keine Fakten behalten von der Predigt, aber es reinigt dein Denken, dein Herz. Das ist es, was es heißt, sich mit Christus zu beschäftigen und das Denken zu trainieren. Amen. Lass uns noch aufstehen, zum Schluss beten, bevor wir dann auch ein Lied miteinander singen werden. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Bibelabschnitt, in dem du uns zeigst, wie gut wie gut wir auch erkennen können, woran es liegt, dass wir oft falsch leben und dass das Denken doch eine sehr wichtige Rolle in unserem Leben spielt. Ich möchte dich bitten, dass du uns veränderst, dass du uns diese Befähigung gibst, wirklich göttlich denken zu können. Ich bitte dich, dass du jeden einzelnen deiner Kinder dazu bringst, sich viel mehr mit dir zu beschäftigen, damit unser Denken geformt wird, damit unser Denken der göttlichen Wahrheit entspricht. Das ist mein Bitten an dich, Vater, in Jesu Namen. Amen.